HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Ein Bundeswehrsoldat tarnt sich als Flüchtling und verübt einen Anschlag. Was Franco A. und seine Gruppe in der Realität geplant haben, diese Idee beschreibt Martin Schäuble in seinem Roman Endland. Allerdings, geschrieben hat Schäuble seinen Thriller, bevor der Bundeswehrskandal öffentlich wurde. Jetzt erscheint das Buch. Es ist eine Fiktion, die von der Realität eingeholt wurde. Bislang hat Schäuble vor allem Sachbücher veröffentlicht und auch für den Roman Endland hat er erstmal ausführlich recherchiert. Er hat den Wahlkampf der AfD verfolgt, hat die Programme von Rechtspopulisten und ihre Sprache studiert, er hat Wähler und Wahlkämpfer getroffen und viele Gespräche geführt. Aus all dem entwirft er Endland, ein Bild Deutschlands, das von der nationalen Alternative regiert wird und in dem eine radikale Splittergruppe den Hass auf Fremde noch schüren will. Der Autor Martin Schäuble, jetzt in HR Info das Interview. Herr Schäuble, wie ging es Ihnen, als Ihre Fiktion von der Realität eingeholt wurde? Was haben Sie gedacht?
Also zunächst mal war mir das gar nicht so bewusst. Ich war auf Lesereise, habe da eine Dystopie aus dem Jahr 2035 vorgestellt, also fernab aller Realitäten hier in Deutschland. Und okay. Das war in Südasien, ich denke zwischen Hongkong und Taiwan. Also irgendwo war ich dann auch schon angekommen. Hab mich so abendlich von der Lesereise, von der Veranstaltung so zurück ins Hotel begeben, las die Nachrichten im Internet und jetzt werden Sie es mir nicht glauben, aber ich habe das erstmal so richtig gar nicht ernst genommen. Ich habe das gelesen mit dem Bundeswehrsoldaten, ja, bin dann auch abendlich ins Bett, habe gut geschlafen, am nächsten Tag weitergelesen und dann auf einmal war es wirklich so, dann machte es plong und ich merkte, Moment, das ist jetzt wirklich passiert. Also es hat sich für mich dann fast nochmal so wie... Ja, vorab Abdruck aus dem Buch, von meinem Buch quasi Endland, sich angehört, als dass ich dann wirklich gemerkt hatte, das ist zur Realität geworden. Es hat wirklich lange gebraucht, zumindest eine Nacht, bis mir klar war, oh Mann, jetzt ist ein kleiner Teil, das Buch ist ja noch ein bisschen mehr, ein kleiner Teil meines Romans Wirklichkeit geworden. Das hätte ich mir niemals gedacht, bei aller Fantasie, die mir auch seitens des Lektorats immer wieder zugesagt wurde, die ich bei dem Roman doch habe. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell Wirklichkeit wird.
Also ein Soldat tarnt sich als Flüchtling und verübt einen Anschlag, von der Realität eingeholt. Wenn Sie das jetzt so beschreiben, klingt das ja fast ein bisschen erschrocken.
Ja, erschrocken auf jeden Fall. Und zwar, ich kann Ihnen auch sagen, wieso. Bei mir, der Bundeswehrsoldat bei Endland, das ist ein junger Mann. Die Wehrpflicht wurde wieder eingeführt. Er muss seinen Wehrdienst leisten an der Grenze. Er macht auch Grenzschutz. Und irgendwann bekommt er eben diesen geheimen Auftrag, dass er offenbar, er kann es noch nicht so richtig erahnen, im Buch einen Anschlag verüben soll. Und zwar soll er sich als Flüchtling tarnen und als Flüchtling in einem Flüchtlingswerbeheim erstmal dort sich einschleusen, dort unterkommen. Und bei der ganzen Recherche und vor allem bei der Konstruktion des Romans war für mich klar, das kann natürlich jetzt kein syrischer Flüchtling sein, das glaubt mir ja kein Mensch. Es müsste eher sowas sein, was da vielleicht noch eher passen könnte. Also der Soldat bei mir, Anton heißt er im Buch, der kommt dann als falscher Ukrainer sozusagen in das Heim. Also er spielt einen ukrainischen Flüchtling. Da dachte ich, naja, er hat auch Russisch gelernt, kommt aus der Ostukraine. So das Konstrukt, das könnte mir der Leser glauben. Und als ich dann sah, dass jetzt in der Wahrheit der echte Soldat tatsächlich als Syrer versuchte durchzukommen, da war ich wirklich erstaunt. Und wenn Sie das Erstaunen bis heute noch hören, dann liegt es wirklich daran, dass diese Unfassbarkeit für mich vor allem darin liegt, dass er es wirklich als Syrer probierte. Also als jemand, der eigentlich fließend Arabisch können müsste, der auch etwas anders aussieht. All das spielte dazu, dass ich wirklich dachte, nee, das ist jetzt ja noch von der Realität verrückter gedacht, als ich mir das vorstellte für meinen Roman.
Und in Ihrem Roman Endland gibt es ja eine rechte Zelle in der Bundeswehr, die enge Verbindungen hat zu der regierenden rechtspopulistischen Partei. Warum haben Sie die Truppe gewählt als Umfeld für diese Rechtsterroristen? Schien Ihnen das ein geeignetes Umfeld zu sein?
Also Im Buch selbst, genau, Sie sagen es, da geht es um eine Splittergruppe offenbar. Also diese rechtsnationalistische Partei hat da eine Splittergruppe und offenbar steckt die dahinter. Man weiß so gar nicht genau, ob die ja selbstständig handeln, wer das wirklich steuert. Die Bundeswehr aber, die wählte ich mir aus einem ganz anderen Grund aus, weil der Protagonist ist ein junger Mann. Ich habe das bewusst so gewählt, weil ich wollte ja mir überlegen, wie so eine Partei unser Land verändert aus Sicht von jungen Menschen. Also es wird ja vor allem, also das Durchschnittsmitglied der AfD zum Beispiel, ist so bei, naja, knapp 50 und auf jeden Fall jenseits der Mitte 40. Und die entscheiden dann über das, was junge Menschen tun müssen. Das fand ich erstmal sehr interessant und auch erwähnenswert. Deswegen kam ich zu diesem Bundeswehrkosmos. Also ich wollte schauen, wie verändert sich das Leben von jungen Menschen? Und da landete ich natürlich bei der Bundeswehr, weil das ist für alle jungen Männer eine einschlägige, eine eindeutige Entscheidung, dass man dann wieder zur Waffe greifen muss, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wurde. Und dass dann das sich so entwickelt in der Armee, das war für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, die Bundeswehr sei rechts oder so etwas. Ich meine, ich war selbst auch Soldat, habe das selbst erlebt und es gibt da wirklich von links bis rechts alles, zumindest so, wie es mir vorkam damals. Es ist also kein allgemeiner Vorwurf. Nein, nein, das würde ich mir dazu leicht machen. Es geht wirklich darum zu überlegen, wie in so einer kleinen Gemeinschaft, in diesem Fall die Armee, sich so eine Gruppe bilden kann. Am Beispiel von diesem einen Bundeswehrsoldaten. Was jetzt durch Franco A., also der echte Soldat, natürlich aufkommt, ist eine Riesendiskussion. Da kann ich aber gar nicht mitmachen, weil ich bin nicht der Bundeswehrexperte. Ich bin dieser 5%-Experte, der sich überlegt, wie radikalisiert sich denn so eine Zelle? Wie spricht die junge Menschen an und was macht sie denn so attraktiv für zum Beispiel bei mir im Roman den jungen Anton, der Soldat?
H-Info, das Interview mit Martin Schäuble, Autor des Buches Endland, das in einem Deutschland spielt, das von einer rechtspopulistischen Partei regiert wird. Beim Lesen des Romans hatte ich das Gefühl, das könnte jetzt eigentlich ganz gut in Mecklenburg-Vorpommern spielen. So in diesen östlichen Landkreisen an der polnischen Grenze, wo die AfD bei den Landtagswahlen im letzten Jahr besonders stark war. Kommt das hin?
Ja, doch, spricht für Ihre Regionalkenntnis. Im Roman gibt es natürlich mehrere Bezüge. Da ist mal von der Ostsee die Rede, die polnische Grenze natürlich auch, die Entfernung zu Berlin. All das ist da drin und es ist auch so, dass ich knapp 2 Jahre lang also in Mecklenburg-Vorpommern lebte und auch mir den Wahlkampf der AfD sehr genau anschaute bei meinen Recherchen. Aber auch da, das ist mir wirklich wichtig zu sagen, jetzt lebe ich in Stuttgart, 15% bekam die AfD auch hier. Die sitzt im Landtag, da schaue ich sie mir nämlich genauso an oder schaute sie vor allem an bei den Recherchen. Ich wollte ja auch wissen, wie wird denn Politik gemacht? Was passiert denn dann, wenn man gewählt wurde aus den Stimmenfängern von damals?
Ich finde das ja besonders spannend, weil ich auch im vergangenen Jahr kurz vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs war und wir uns die Frage gestellt haben, warum findet eine rechtspopulistische Partei dort so viel Anhänger? Sind Sie mit derselben Frage da unterwegs gewesen?
Ja, also im Roman selbst halte ich mich ja wirklich zurück mit dem Zeigefinger. Ne? Also ich will jetzt nicht die Welt erklären und schon gar nicht sagen, wie man es besser zu tun hätte. Aber natürlich fragt man sich, gerade wenn man mit jungen Menschen spricht, vor Ort, was findet ihr denn da so attraktiv? Und nicht nur, muss man dazu sagen, an der AfD, auch die NPD hat ja in Mecklenburg-Vorpommern eine Geschichte geschrieben mit ihrem Einzug in den Landtag damals, jetzt ja nicht mehr. Was ich glaube, was wirklich Menschen motiviert, mit denen ich sprach zumindest, ist es die Angst. Also kleines Beispiel, in dem kleinen Dörflein, in dem ich da lebte, da kam ja mit den Flüchtlingsschüben, Flüchtlingswellen ist so ein unschönes Wort, aber mit den vielen Flüchtlingen, die da kamen, auch immer wieder manche in dem kleinen Dorf an. Und das war zum ersten Mal, dass nach der Wende dieses kleine Dörflein Menschen aus Syrien zum Beispiel als Flüchtlinge aufnahm und dass die Menschen im Dorf das auch erlebt haben. Und ich glaube, das war am Anfang eine Art Schock, also eine Bedrohung. Jetzt sind sie also auch schon bei uns im Dorf angekommen. Was ich aber damals tat, ich bin aus der Beobachterrolle raus und habe eben dann mit meiner Frau und noch anderen im Dorf so eine Flüchtlingsinitiative gegründet. Und wir haben versucht, das Ganze jetzt so ein bisschen in andere Bahnen zu leiten und erstmal Vorurteile abzubauen. Was haben die für Geschichten? Woher kommen die? Wir haben so eine Fotoausstellung gemacht eines syrischen Flüchtlings. Dann haben die Menschen auch mal gesehen, aha, so sieht es da also gerade aus. Davor flüchtet er also. Oder ganz, ganz klarer Kommentar. Ja, wenn ich da leben würde, dann würde ich auch abhauen. Wer will denn schon, wer will denn schon im Krieg leben? Deswegen glaube ich, es ist sicherlich das Gefühl der Bedrohung da gewesen. Und es ist auch die fehlende Erfahrung mit ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Es ist ja erstaunlich, dass gerade in solchen Teilen Deutschlands, in denen nahezu kaum Ausländer leben, wir von 1-3% sprechen mit Migrationsanteil, es enorm viele Übergriffe gibt auf die wenigen, die da leben, auch auf die Flüchtlingsheime.
Das muss man ja auch mal sagen. Also ich wohne hier im Rhein-Main-Gebiet, Sie in Berlin und Stuttgart, wenn ich das richtig weiß. Da ist ja wirklich eine große Internationalität da. Ich bin da oben zwischen Rostock, Stralsund und Torgelow unterwegs gewesen, habe ich immer gefragt, wo sind sie denn, die Ausländer? Man muss sie ja wirklich suchen. Es sind ja wirklich nur sehr wenige da. Und dennoch hat dieses Wahlkampfthema Nummer 1 funktioniert für die AfD. Also es geht vielmehr auch um Ängste vor dem Unbekannten oder vor Ängsten, wie es werden könnte, hatte ich immer den Eindruck.
Ja, das sehe ich auch so. Aber für mich kommt noch erschwerend hinzu, was die Sache auch wirklich so etwas, na, ich muss schon sagen, schmierig macht, schmierig, also nicht schwierig, schmierig ist aus Sicht, meiner Beobachtersicht, damit wird gespielt, damit wird Politik gemacht, mit den Ängsten. Hm. Aber wenn man sich das Parteiprogramm anschaut, von diesen Parteien, bleiben wir ruhig mal bei der AfD im Beispiel, dann merkt man eben, ja Moment, da geht es ja um Dinge wie zum Beispiel Abschaffung Erbschaftssteuer oder die Schulpflicht soll abgeschafft werden. Davon profitieren nicht die, die gerade Angst haben. Davon profitieren die, die vom Prinzip her eher weiter oben bei der Einkommensschicht stehen. Das heißt, mit den kleinen Leuten werden Stimmen gesammelt, aber schlussendlich für eine Politik, die ganz klar gegen sie spielt. Also es gibt ja Landesverbände, die überlegen, die Arbeitslosenhilfe zu privatisieren. Das habe ich so auf noch keiner öffentlichen Parteiversammlung gehört, aber es steht trotzdem schwarz auf weiß in dem ein oder anderen öffentlichen Dokument dieser Partei.
In Ihrem Buch werden flüchtende Menschen als Invasoren bezeichnet. Das ist also auch ein Instrument aus dem rechtspopulistischen Werkzeugkoffer. Also vergiftete Worte wie Flüchtlingsschwämme, Altparteien, Lügenpressen. Ist das auch etwas, was Sie da oben darüber gelernt haben, wie Rechtspopulismus funktioniert?
Ja, auf jeden Fall. Das Vokabular, das ist 1:1 übernommen von diversen Veranstaltungen. Und da kann man sich ja wiederfinden. Zum Beispiel aber auch Invasoren. Ganz klar, das ist Pegida-Sprache. Also ich habe mir die Pegida auch in Dresden angeschaut, habe mir da Reden angehört. Und da war dieses Invasoren-Vokabular 1:1, wie man es jetzt im Buch findet. Da kann man natürlich sagen, ja Moment, Pegida, das ist doch nicht wie die AfD oder wie Parteien wie AfD so ähnlich. Das ist ja wirklich was ganz Radikales. Stimmt ja so nicht, weil es gibt einige in der AfD, die auch öffentlich immer wieder mit Pegida sympathisieren, die sich damit sogar solidarisieren. Das heißt, die Nähe zu solchen Gruppierungen, die ist einfach spürbar. Und auch gerade dann, wenn man da recherchiert, wo eben nicht die ganzen Kameras sind. Also das fand ich ja bei diesem Wahlkampf so interessant in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, sich den anzuschauen, weil gerade in der zweiten und dritten Reihe sind nicht die fernsehgeschulten AfDler, das sind die, die auch einfach mal das sagen, was vielleicht die anderen denken, aber aus rechtlichen Gründen nicht so aussprechen. Da kommt man wirklich in sehr interessante Gesprächsrunden rein, nach, davor, währenddessen. Und deswegen war ich da sehr fleißig unterwegs bei meiner Recherche. Fand ich viel spannender, als mir irgendwelche Fernsehinterviews mit Petri Gauland und Co. anzuschauen, einfach mit den Menschen vor Ort zu sprechen, die zu solchen Veranstaltungen gehen oder sogar sich auch dann auf irgendwelche Listenplätze setzen lassen möchten.
Was haben Sie in Mecklenburg-Vorpommern eher gefunden? Eher das Handwerkszeug einer rechtspopulistischen Partei oder doch auch eine Figur, also diesen Anton, den jungen Soldaten, der den Anschlag im Buch verüben soll?
Also die Antons, die fand ich, aber da muss ich sagen, überall in Deutschland. Also ob das jetzt in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder eben auch bei anderen Reisen durchs Rheinland oder selbst jetzt hier in Stuttgart, Beim Landtag war, diese Antons gibt es. Und was sind das für Menschen? Ich spreche ganz gerne auch von Verführten. Das heißt, die haben die markigen Sprüche dieser Partei, die sich ja offenbar Dinge traut zu sagen, die sich sonst keiner zu sagen traut, und fühlen sich erstmal angesprochen. Weil das ist das, was sie zuvor nicht mit Politik verbunden haben, dass jemand so tabulos spricht. Und das macht natürlich erstmal, naja, Laune, das lädt ein, mitzumachen. Bei Anton selbst, da kommt ja vieles hinzu. Also er wächst so ohne Vater auf in meinem Buch und er hat, was mir ganz wichtig ist zu sagen, ja noch einen besten Freund Noah, auch Bundeswehrsoldat, der aber eigentlich genauso verführt werden soll von der Partei und von der Splittergruppe der Partei und auch von diesem Armeeflügel, der sich da was Spezielles ausgedacht hat, der aber widersteht. Und das ist mir da genauso wichtig. Ich glaube, auch diese Gegenfigur Noah, die habe ich auch überall gefunden. Und von denen gibt es Gott sei Dank auch noch wesentlich mehr.
Was interessant war in dem Buch zu lesen, ist, dass Anton, als er dann das wirklich das erste Mal Kontakt hat mit geflüchteten Menschen, dass sich da ja seine Haltung auch ändert. Da fängt er an, drüber nachzudenken. Und ist das so gegründet auf die Erfahrung, die Sie gemacht haben, die Sie vorhin kurz beschrieben haben, dass der direkte Kontakt zu Menschen auch das Denken verändert, das Verhalten verändert?
Ja, das schon. Das Problem ist nur, also bei Anton hatte ich es mir leicht gemacht. Ich habe ihn nun mal als Autor im Flüchtlingsheim, ich habe ihn da hingeschickt und da musste er natürlich mit Flüchtlingen umgehen. Aber so einfach ist es nicht. Man kann ja jetzt nicht jeden dahin schicken. Das heißt, es muss erstmal eine Bereitschaft da sein, sich diesen Menschen zu öffnen und vor allem sich diese Schicksale auch anzuschauen. Das ist das wirklich Schwierige daran. Also so eine Grundvoraussetzung ist es, dass jemand offen ist, bereit ist, seine vielleicht eindeutigen Haltungen dazu zu überdenken. Da hatte ich es als Romanautor natürlich leichter.
Herr Schäuble, was hat Sie eigentlich bewegt, dieses eher düstere Zukunftsszenario von Deutschland zu entwerfen? Also ein eingemauertes Land, in dem geflüchtete Menschen Invasoren heißen, auf die auch geschossen wird. Wieso so ein Szenario als Roman? Ist das ein Gedankenexperiment? Was wäre, wenn?
Ja, Gedankenexperiment sicherlich auch. Es ist auf jeden Fall ein Thriller. Es ist auch ein politischer Thriller für mich. Es geht schon darum, dass ich einfach sagen möchte, egal wer was wählen will, man muss sich genau anschauen, für was diese Menschen stehen. Und da macht es mir oder da machen es mir die rechtspopulistischen Parteien oft zu leicht. Also diese Schlagworte auf den Wahlplakaten finden sich eben auch im Parteiprogramm, aber eben nur auch. Da stehen so viele Dinge drin, die müssen wir uns genau überlegen. Also es geht mir da gar nicht so sehr jetzt um diese Wehrpflicht, um Grenzschutz, um diese Invasorensprache, sondern um all das, was man da mitwählen würde. Also das traditionelle Familienbild, erzkonservativ, was die Partei trägt. Ausstieg vom Atomausstieg, Vorzugung der Reichen, die Privatisierung der Arbeitslosenhilfe, den Euro abschaffen. Da ist so viel mit im Paket drin, dem man auch noch zustimmen würde. Das sollte man sich schon genau überlegen, ob man in so einem Land da noch leben möchte.
Hört sich fast an auch wie eine Warnung. Das Buch als Warnung?
Ja, da sind wir wieder beim Zeigefinger. Wenn Sie das so gelesen haben, dann haben Sie das so gelesen. Für mich wäre es wichtig, dass es auch all die lesen, die vielleicht ja eher dem Ganzen zugeneigt sind, sei es aus Ängsten heraus, sei es aus einer Unsicherheit, sei es vor allem aus einer Frustration heraus. Es ist ja wirklich so, dass gerade solche Parteien gerne auch als Frust, als Protest gewählt werden. Und da glaube ich, gibt es auch wesentlich mehr Möglichkeiten zu protestieren, wenn man unzufrieden ist, als dann eine Partei zu wählen, wie zum Beispiel die AfD, die dann eben so viel gesamtgesellschaftlich ändern möchte, so ein ganzes Grundgefüge durcheinander bringen kann, dass ich zumindest mich da nicht mehr wohlfühlen würde.
Aber mich interessiert nochmal, gab es einen Punkt, an dem Sie gesagt haben, so, jetzt muss ich mal über diese Thematik ein Buch schreiben, oder hat sich das in einer allmählichen Auseinandersetzung mit den Themen so entwickelt, dass man einfach so viel gesammelt hat und irgendwie dann gesagt hat, so, jetzt habe ich genug?
Nee, also es ist schon so, ich interessiere mich sehr für Politik, vor allem in den radikalen Formen. Das heißt, wenn Politik zu einer Ideologie wird, der man dann fast schon blind folgen möchte, also Blackbox-Dschihad, das war so eines meiner Sachbücher, Doppelbiografie zweier Dschihadisten, also zweier islamistischer Gotteskrieger. Und da habe ich mir auch angeschaut, na, wie kann so eine Ideologie Menschen derart verformen, dass sie sogar bereit sind, dafür zu sterben. Also ich bleibe dabei, diese Politik-Ideologie in den radikalen Formen, die junge Menschen beeinflussen möchte, beeinflusst. Was steckt dahinter, auch biografisch? Das finde ich wirklich interessant. Und natürlich ist die AfD ein großes Thema auch geworden durch andere rechtspopulistische Strömungen in ganz Europa, die aufgekommen sind. Manche wieder ja, jetzt sich abschwächen, andere aber immer größer werden. Also da ist ja alles dabei, was es so exemplarisch für mich macht. Ich dachte, das lohnt sich mal genauer drauf zu schauen, genauer zu überlegen, was sich da für uns verändert. weil ich einfach mich für sowas interessiere. Also Nahostkonflikt war so eines oder ist eines meiner Schwerpunkte. Auch da wieder gibt es ja aus verschiedensten Seiten sehr radikale Meinungen. Und das ist schon interessant. Wie geht man damit um? Wie leben Menschen da und was erleben sie da?
Sie haben kurz vorhin beschrieben, dass Sie sogar eine Weile in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern gelebt haben. Ist das Ihre Art und Weise zu arbeiten, tatsächlich sich sehr viel Zeit zu nehmen, auch dorthin zu reisen und die Menschen direkt anzusprechen?
Ja, also alle meine Sachbücher sind Recherchebücher und die basieren auf Recherchen vor Ort. Also so Feldforschung, da leben, wo es passiert, das ist eigentlich das, was mir Spaß macht, also worauf es mir ankommt. Ich möchte wirklich die Menschen kennenlernen, über die ich schreibe und möchte möglichst viel über sie erfahren. Das heißt, bei den Sachbüchern war es immer so, ich lebte vor Ort und recherchierte, indem ich mit Menschen sprach und einfach von ihnen auch hörte, was ich denn da in ihren Köpfen tut, wieso sie zum Beispiel radikal geworden sind oder wie sie das selbst nennen würden. Beim Nahostkonflikt bedeutete das für mich, auch jahrelang in Israel und Palästina zu leben. Bei Blackbox Dschihad war es eben eine dreijährige Recherche, auch dann im jeweiligen Lebensalltag der Menschen. Und jetzt beim Roman ist das nicht anders, bei Endland ist es genauso, da will ich auf jeden Fall möglichst nah dran sein, damit sich vielleicht auch manche wiedererkennen können. Also das begreife ich ja eher als Chance, um realistisch nah dran zu sein.
Das kann man auch rauslesen, finde ich. Sie sind ja auch mit einem Flüchtling oder mit einer geflüchteten Frau, sind wir zunächst da in Addis Abeba und das beschreiben Sie eigentlich sehr detailreich und das liest sich so wie Alltagserfahrung. Ich glaube, das kommt dem Buch auf jeden Fall zugute. HR Info, das Interview mit Martin Schäuble. Er hat das Buch Endland geschrieben, eine Zukunftsvision von Deutschland unter der Regierung einer rechtspopulistischen Partei. Herr Schäuble, in gewisser Weise haben Sie eine Entwicklung fortgeschrieben, für die es Ansatzpunkte in unserem Land jetzt schon gibt. Wie sehen Sie Deutschland heute, 2017? Hat sich das Land verändert, seitdem viele Menschen hierher geflüchtet sind? Seit den Übergriffen auf der Kölner Domplatte oder nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt? Was würden Sie sagen?
Also die Frage könnte man wahrscheinlich monatsweise anders beantworten. Also jetzt, wenn man so Blick auf die Wahlen NRW, da merkt man ja, dass die Person, die so mächtig in der Kritik stand für das, was sie tat, auf einmal dazu führt, dass Landtagswahlen gewonnen werden. Da spreche ich von der Kanzlerin Angela Merkel. Hätte ja keiner gedacht, vor einem halben Jahr noch. Da hätte jeder gedacht, na, die Flüchtlingspolitik, ob das mal gut geht. Und jetzt sieht man doch, dass das, was sie tat, glaube ich, als Herausforderung gesehen wird, aber nicht als etwas, was wir nicht schaffen können, sondern im Gegenteil.
Ja, aber die AfD ist in 13 Landesparlamenten eingezogen jetzt.
Die ist dabei und sie wird es vermutlich auch in den Bundestag schaffen. Und ganz klar, das bleibt als große Herausforderung. Ich werde oft auf Lesereisen gefragt. Ich glaube, das beantwortet die Frage jetzt am besten. Auf Lesereisen gefragt, vor allem im Ausland, zuletzt Russland oder dann eben auch die Südasienreise. Na, was denken denn die Deutschen über die Kanzlerin und über die Flüchtlingspolitik? Die haben doch alle Angst. Und es gibt auch diese rechte Partei, die auch so viel Stimmen hat. Und dann kann ich immer mit Umfragen antworten und sage, ja, das stimmt. Aber sie hat eben diese Partei, von der Sie jetzt sprechen, die hat eben ja maximal 10%, ja momentan eher Richtung 5%. Das heißt, 90% der Wählerinnen und Wähler folgen dieser Meinung nicht. Und die stehen eher für das Land, in dem ich lebe, als diese 5-10%.
Sind Sie ein Optimist? Immerhin gibt es ja am Ende Ihres Buches auch Hoffnung, ohne jetzt alles zu verraten. Sind Sie ein Optimist?
Doch, das nimmt mir so schnell keiner. Das bleibe ich da auch, trotz aller Dystopie. Also es ist natürlich die düstere Aussicht auf die Zukunft, aber ich hoffe wirklich, dass der Fall um Franco A., dieser Bundeswehrsoldat, die einzige Parallele zu meinem Roman bleibt und nicht, dass ich da noch mehr voraussehe.
Herr Schäuble, vielleicht haben wir jetzt ja ein paar Hörer neugierig gemacht auf Ihr neues Buch. Es ist noch nicht erschienen, oder? Wann liegt Endland bei den Buchhändlern? Wann kann man es kriegen?
Ende Juli. Also da kann auch viel passieren. Trotzdem wäre ich natürlich froh, wenn man Geduld hat und sagt, naja, das holt man sich dann immer noch und schaut mal rein.
Ende Juli also bei den Buchhändlern. Vielen Dank. Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler. Zusätzliche Informationen und den Podcast zur Sendung zum Runterladen finden Sie im Netz bei uns bei hrinforadio.de.